Herzlich willkommen bei Alman Arabica, einer Sondersitzung. Ihr wundert euch sicherlich, dass das Intro nicht an ist. Aber es ist einfach auch unser Versuch, die Geschehnisse auf dieser Welt ein bisschen zu deeskalieren. Mir direkt zugeschaltet ist Außen- und Innenreporter Karl. Hallo Karl.
Hallo, Außenreporter von innen.
Außenreporter von innen sein. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, Karl. Ich habe wirklich, kannst du dir vorstellen, wieso?
Ja. Ich meine, okay. Am Ende des Tages sind wir schuld.
Vielleicht sind wir schuld. Nach der Hiobsbotschaft, die du mir, was war, vor 2 Wochen? Oder letzte Woche? Ich weiß es gar nicht. Aber in den letzten 2 Wochen präsentiert hast, dass wir seitdem wir unser altes, neues Intro wieder abspielen, seitdem eskalieren die Geschehnisse auf diesem Planeten. So. Ja. Also seitdem ist es alles, wird schlimmer. Ich habe gestern auch die erste Mal die Konfrontation gehabt, nachdem der Iran jetzt zurückgeschlagen hat in Katar, hat jemand in meinen Livestream-Chat geschrieben, Stay, ihr müsst jetzt endlich aufhören, das Intro abzuspielen.
Ist wirklich
es so. Reicht. Ja, ist es wirklich reicht. So. Es reicht, es geht nicht mehr. Es kann nicht sein, nur weil ihr nicht darauf verzichten wollt, dieses tolle Piano-Intro zu haben. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle folgenden Aufruf machen. Wir brauchen ein neues Intro. Wir können das alte nicht mehr nehmen. Das alte hat die Welt aus den Fugen geraten lassen. Es ist ein
Mehrfach.
Es ist ein Intro, das mehrfach in Verbindung steht mit Geschehnissen wie beispielsweise Angriffskrieg auf die Ukraine.
Ja, ja. Hör auf zu lachen, das stimmt.
Man weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das nicht auch an anderen Geschehnissen beteiligt ist. Das ist eine Katastrophe und wir brauchen jetzt ein neues Intro. Also vielleicht unter dem markanten Ausruf ein Intro für Frieden könnt ihr uns ein neues Intro machen. Also wenn ihr irgendwelche Ambitionen habt künstlerisch oder ihr seid besonders gut mit Prompt schreiben, dann schickt uns einfach ein Intro. Im Discord, bei mir auf dem Discord, discord.gg/stay, da kann man in den Alman Arabica Channel gerne einfach ein Intro reinposten und eventuell, wenn ihr das dann tut, können wir nächste Woche ein Intro für den Frieden abspielen.
Ja.
Ja, das ist schlimm, ne?
Also die Leute fragen sich ja, woran liegt das mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine? Was wird da?
Ja.
Ist das irgendwie so eine Spätwirkung der Euromaiden? Ist das so eine 2014er Antwort auf die NATO-Osterweiterung von Putin?
Nee, ja.
Putin hat einfach unser Intro gehört.
Nee, und seitdem ist irgendwas in ihm anders. Es ist wirklich auch was in mir anders. Ich muss das auch mal kompensieren jetzt.
Was haben wir noch alles? Wir haben viel ausgelöst. Also ich glaube, literally, ich habe das ja mal so, mir hat das einer geschrieben als Verschwörungstheorie. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich auch selber dran. Jetzt gerade mit den Geschehnissen im Iran auch noch und der Einmischung Amerikas. Ei. Wir brauchen echt ein neues Intro. Irgendwas was Fetziges oder so.
Ja, viele Leute haben sich auch gefragt, wie konnte es eigentlich sein, dass Donald Trump ein zweites Mal gewählt wird? Ja, das ist jetzt natürlich klar. Da habt ihr das.
Entschuldigung. Was soll man sagen außer Entschuldigung? Keine Ahnung.
Entschuldigung, also wir werden jetzt das alte Intro nicht mehr benutzen. Wir werden nur noch ein neues Intro benutzen, ein Intro für den Frieden. Wir intro nur noch den Frieden, gerne auch mit allem, was so friedenmäßig ist. Kann auch ein bisschen länger sein, gerne auch eine Minute.
Ja. Wie heißt nochmal die Tante, die für Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen hat mit ein bisschen Frieden? Das war doch auch so eine.
Ich hätte jetzt fast gesagt Lena Meyer-Landrut, aber ich glaube nicht, dass die das war.
Lena Meyer-Landrut, Meyer-Heuer. Die kann das für mich auch machen.
Lena Meyer-Heuer, Meyer-Landrut.
Sowieso immer noch mein Dream-Couple. So. Ich finde, die sollten heiraten und Doppelnamen machen. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Ach, Lena Meyer-Landrut, Meyer-Heuer.
Haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen?
Komm, spiel das Intro ab. Wir machen das.
Nee, ich kann nicht.
Wir sorgen dafür, dass die beiden heiraten.
Nee, ich kann nicht. Wenn wir jetzt das Intro abspielen, dann wirklich. Oh Gott. Nee.
Ich will es wirklich nicht rausfinden, was dann passiert. Also. Viel beschissener kann es ja nicht werden auf diesem Planeten. Keine Ahnung.
Nee, wirklich.
Keine Ahnung, was passiert. Ich will es gar nicht an die Wand malen.
Ich will erstmal, was ich an die Wand malen will, ist, wie dein Gesundheitszustand ist. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut, aber ich habe es ja schon angeteasert. Ich werde jetzt mal kurz erzählen, was wieder passiert ist.
Oh, und nee, zwar, ich habe das schon gehört ein bisschen. Ne? Ich dachte mir, oh nee.
Und zwar schrieben wir 22 Uhr X. Es war so 22.
Oh, ey, warum passiert das nicht um 10?
Keine Ahnung. Also keine Ahnung, warum das nicht. Erstmal, der Grund, warum meine Stimme leicht angeschlagen wirkt, ist nicht etwa wegen den Ereignissen, die ich gleich erzähle, sondern weil wir literally immer noch mitten in der Nacht haben für mich. Also
ja, das tut mir leid. Also das ist auch meine Schuld. Das ist meine Schuld.
Das ist nicht die Schuld des Intros, das ist einfach nur eine Vorverlegung der Aufnahme. Und das heißt, wir laufen
kurz nach 8.
Es ist kurz nach 8 bei mir. Wir laufen auf Sparflamme, auf Dieselgenerator. Also es ist 22 Uhr X und ich habe meine Zinktabletten vergessen. Ich bin ja Teilzeit-Vegetarier und deswegen supplementiere ich Zink. Und
also wenn du Teilzeit-Vegetarier bist, dann gibt es keine Vegetarier, Alter. Dann gibt es keine Vegetarier, hä?
Ja, ich kann mich nicht mehr vollständig vegan nennen, weil ich öfter mal an Milchtitten denke. Entschuldigung.
Ja.
Das ist, ja. Entschuldigung. Also, ich habe Zinktabletten. Und dann gehe ich zum Wasserhahn und drehe den auf. Und dann denke ich mir so, der Wasserdruck ist ein bisschen niedrig. Bisschen niedriger Wasserdruck. Das kam nur so in so einem leichten, das war kein kräftiger Mittelstrahl, das war so ein leichtes, so leicht nur. Und dann habe ich mir nichts bei gedacht, habe dann nur Isa hier, Wasserdruck ist ein bisschen niedrig. Und wie Isa so ist, hat sie dann geguckt und gesagt, ja, aber müssen wir morgen mal gucken, wenn der Wasserdruck immer noch so niedrig ist, dann müssen wir die Stadtwerke kontaktieren. Weil es war auch heiß, also es war so 28, 29 Grad in Irland. Das heißt, es kann auch gut sein, dass die im County wieder irgendwelche Rationierungsmaßnahmen gemacht haben. Also es wäre nicht unüblich gewesen. Aber es ist eben auch Folgendes möglich. Und zwar schreiben wir dann den nächsten Tag, wo ich aufstehe und feststelle, dass der Wasserdruck immer noch relativ niedrig ist. Daraufhin haben wir dann unsere Hunde zu einem Ausritt getragen. Wir satteln die also auf.
Aufgesattelt,
da habe ich mich draufgesetzt und dann sind wir losgeritten und als wir so ans Ende des Grundstücks kamen, hörten wir schon.
Das ist auch gut, dass es alles überirdisch in Irland gemacht wird einfach. Also selbst die Leitungen, die unten sein sollten, sind Überleitungen.
Ey, wir hatten richtig Glück. Weil wir haben zwei Teile sind überirdisch. Und zwar der Eingang und der Ausgang bei uns am Haus vorne. Und da hat's ein Rohr gerissen. Und jetzt waren dann Leute da und haben so Vermessungen gemacht. So, die müssen dann gucken, ob irgendwo anders noch Risse sind. Und das machen die mit so krassen Magnetikgeräten oder so, die arschteuer sind, wo die
mit so einer Wünschelroute,
ja,
oder?
Ja,
die sieht aus wie das ab dann.
Sieht aus wie eine Mischung aus Rasenkantenschneider und Wünschelroute, so sieht das aus ungefähr. Und dann sind die da durchgegangen und naja, stellt sich heraus, ist nur dieses überirdische Ding, aber ist auch wieder mal ein Rohrbruch gewesen und ich habe auch wirklich langsam keinen Bock mehr auf Rohrbrüche, ne? Wir hatten jetzt schon zweimal haben sie das Wohnzimmer aufgerissen, jetzt haben sie da hinten so diese verdammten Iren, die in den 70er Jahren wieder gespart.
Warum haben die auch,
allen.
Weißt du, was die Iren gemacht haben? Die haben sich gedacht, in der Zukunft werden die ganzen Leute mit ihren Plastikstrohhalmen, das wird alles Pappe sein, da machen wir jetzt die ganzen Rohrleitungen schon mal vorsorglich aus Pappe.
Nee, der Grund ist, so wie sie gesagt haben, ist, dass diese älteren Häuser, die haben alle, die Rohrleitungen sind nicht für den heutigen Wasserdruck gemacht. Also die hatten die Iren.
Wie war denn der alte Wasserdruck?
Ja, keine Ahnung, Alter, der wird wahrscheinlich ein bisschen weniger. Das war wahrscheinlich eher so ein leichter, das war wahrscheinlich noch nicht mal Druck. Das war so ein kleines Plätschern, was die Engländer uns gelassen haben. So, die haben wahrscheinlich gesagt so, nee, ihr steht unter der Krone und ihr dürft keinen guten Mittelstrahl haben, ansonsten gewöhnt ihr euch noch an ein gutes Leben oder so. Und deswegen sind die Rohre alle so ein bisschen dünner und neigen dazu, dann diese Risse zu bekommen. Und wenn die einmal so einen Riss haben, dann kann der auch aufplatzen. Das ist ebenfalls zum Kotzen, Alter.
Das klingt auch richtig beschissen, Mann.
Ja.
Also was machst du denn da?
Ja, was machst du da?
Nichts,
wir haben Wasser abgedreht und dann warten wir darauf.
Ist das denn jetzt behoben?
Ja,
jetzt,
ja, oder? Ja, das ist jetzt okay. Das ist heute Dienstag, ne? Ja, seit gestern Abend ist das behoben. Und davor musst du halt, keine Ahnung, Wasser abdrehen und dann immer, wir haben es nicht.
Und dann musst du dich wieder mit Dreck reinigen, ne? In diese gute alte Dreckreinigung.
Naja, was wir gemacht haben, ist jetzt nicht so ganz, ist nicht, also ist auch nicht das Beste gewesen, aber es ist zumindest praktikabel gewesen. Nee, wir haben es einfach immer aufgedreht, wenn wir was brauchten, ne? Also wir haben dann wir haben so einen Zwischentank, der oben auf dem Dach ist, der so nach hinten in die Badezimmer reingeht. Und den haben wir einfach befüllen lassen dann immer, ne?
Also man, ganz ehrlich, immer je mehr ich dir höre, wie deine Lebenszustände in in Irland sind, denke ich, du wohnst im Iran.
Ja, das sage ich dir. Es ist kein moderner, Schweizer Standard.
Schweizer, bei dir klingt alles immer nach Sachsen, Karl. Also Real Talk,
das
bei
stimmt,
dir
klingt ja. alles immer. Aber ich kann auch einen Schweizer Akzent,
warte mal. Bei dir klingt alles immer noch, ja.
Guten ja. Tag, mein Name ist, ich muss da noch reinkommen. Guten Tag.
Grüezi
miteinander, mein Name ist Karl, ich komme aus der Schweiz. Und ich habe in der Vergangenheit oftmals Videos gemacht gegen die Woken. Also ich kann das nur Woken. Österreichisch habe ich Probleme mit gegen die Woken.
Ja. Woken, du musst mehr
ist auch noch früh.
Ja.
Ich würde mir viele Dinge heute um die Uhrzeiten zutrauen, Schweiz gehört nicht dazu, aber Sächsisch geht halt immer, ne? Das muss ich sagen.
Naja,
das geht immer.
Das geht locker von der Zunge. Ja. Wir haben heute ein bisschen früher, weil Verpflichtung, ja, das Leben spielt einen mit. Das nimmt einen mit. Das ist auch bei uns so. Das Leben findet bei uns auch statt. Und deswegen muss sich Karl ein bisschen früher aus der Koje peitschen.
Ja, aber ich auch. Ich musste auch früher, weil ich hab um 14 Uhr habe ich einen Termin in Deutschland. Ich verpflichte mich 15 Jahre für die Bundeswehr.
Okay, schön.
Ja. Glaubt mir auch keiner, ne?
Naja, ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen, wenn er dann der Camo. Das wird dann Camouflage-Karl. So, das ist ganz neues Rebranding auch.
Ich habe mir Fleck dann gekauft und dachte mir, wenn Herr Merz mich braucht, wenn mein Vaterland mich braucht, dann bin ich da.
Ja, ich habe auch schon die neuen Designs gesehen. So, finde die Panzer besonders schön.
Ich freue mich auch. Ich habe so ein Video gesehen, wie die moderne Kriegsführung ausgeht. Da hast du richtig Bock auf Soldat, ne? Die liegen da in diesen Gräben so gegenüber und dann warten die darauf, bis sie eine Drohne fangen, Alter. Das ist mega geil.
Bis eine Drohne kommt. Und manchmal rennen sie auch, wenn sie komplett mutig sind, mit einer Schere übers Feld und schneiden die ganzen Glasfaserkabel durch.
Und fangen sich dann eine Drohne, Alter. Ich habe irgendwie gehört, 70% der Toten sind Drohnen verursacht irgendwie.
Ja, das weiß ich nicht, aber es klingt zumindest nach etwas, das dem aktuellen Kriegszuständen entsprechend.
Das ist fucking crazy, Alter. Selbst diese Rambo-Fanatiker, die richtig Bock hatten auf Krieg, Alter, die haben sich das wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. So, keine Ahnung. Früher hatte Krieg ja noch was Heroisches, ne? So, also ganz früher, in die Wikinger-Zeiten. Ja,
bei Soldat James Ryan hatte das noch was Heroisches, Alter.
Ja, gut. Soldat James Ryan hatte was Heroisches, weil Tom Hanks dann sehr guten Job gemacht hat. Weil Tom Hanks
so zittrige Hände hatte.
Sehr zittrige Hände hatte er, wie er auf den Panzer geschossen hat am Ende. Großartig. Jedenfalls, die Wikinger-Zeiten, meine ich. So Mittelalter-Wikinger-Zeiten, wo es hieß, wenn der Mann mit seiner Rüstung rauszieht. Weit. Mit Schwertern auf einem anderen Mann eins gegen eins oder eins gegen zwei und das ist noch richtig, was das richtig männlich ist. Und dann irgendwann wurde
tatsächlich halt, hat ja damals schon eins gegen eins stattgefunden. Ja. Da bist du einfach nur, wenn du schlecht positioniert war, bist du einfach von irgendwem anders bestochen worden.
Oder hast einen Stein ins Gesicht gekriegt oder so. Das war auch nicht angenehm. Aber dann irgendwann haben die angefangen aufeinander zu schießen und das ist ja auch so ein Ding, wo dann Leute wahrscheinlich noch sagen, ja gut, hat auch noch was Heroisches. Ne? Ist zwar jetzt kein Schwert mehr, aber zumindest habe ich eine Waffe und mein Gegenüber hat eine Waffe und wir schauen uns in die Augen.
Und dann kam der erste Weltkrieg mit den ganzen Grabenkämpfen und der Tatsache, dass du dich nicht mehr bewegen konntest. Also das, was wir jetzt gerade erleben, ist wahrscheinlich von dem Einfluss, den es hat, so ein bisschen, das ist ein guter Vergleich tatsächlich, wie damals die Leute vor dem Ersten Weltkrieg, weil dann auch so viele technologische Industrialisierung und so, technologische Entwicklungen, Militärtechnik, alles, die ersten vollautomatischen Waffen, die wahrscheinlich noch mit 7 Mann bedient werden mussten, aber halt eben dafür gesorgt haben, die chemischen Waffen, die ersten Senfgas, Klassiker, schönes Senfgasei, wurde gelegt. Und das wird wahrscheinlich einen ähnlichen Einfluss gehabt haben auf wie Krieg wahrgenommen wurde, wie wir jetzt haben. Ne? Wir haben jetzt Drohnenkrieg. Das ist jetzt, du liegst jetzt auf dem Bauch und hoffst, dass die Drohne dich von oben nicht sieht. Und wenn sie dich sieht, dann nice try, go ahead. Gar nichts machst du.
Absolut.
Du machst nichts.
Ist komplett am Arsch. Ich hab so ein Buch gelesen über den Ersten Weltkrieg, glaube irgendwie Stahlgewittern oder so. in Stahlgewittern. So ein uralter Schinken habe ich durchgeklammert. Ja, und da,
klingt auch echt wie eine Rechtsrockband, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie eine
Rechtsrockband. Ist aber tatsächlich, da gab es Rechtsrock noch gar nicht. Und dann haben die zum Ersten Weltkrieg gesagt, dass wohl sich die Militärführer beider Seiten nach ungefähr 1 Million Todesopfer sicher gewesen sind und das auch so an ihre jeweiligen Staatschefs weitergetragen haben, dass es keine militärische Lösung für diesen Krieg geben wird. Also die Westfront war an einem Punkt, wo die gesagt haben, ja, Digga, hier kommt keiner einen Zentimeter weiter. Das wird, das ist vorbei. Militärisch kannst du diesen Konflikt nicht lösen, weil beide Seiten so, hier geht's halt so um 5 Meter Raumgewinn.
Ja. Ne? Das ist crazy.
Und die haben das gewusst nach 1 Million Toten und haben das trotzdem noch auf über 20 Millionen durcheskalieren lassen, die Verrückten. Und auf einem ähnlichen Stand sind wir halt heute, nur dass es noch ein bisschen ekelhafter sind. Dass es mittlerweile irgendwie verfickte 20 Euro Temu-Drohnen sind mit irgendwelchen Granaten dran, die du dann fängst, Alter. Und die traurige Realität von Soldaten an der Front ist, die laufen da mit ihren schönen Gewehren im geilen Camouflage und zeigen, da gibt es tolle Videos, wo die ihre Ausrüstung zeigen, ne, wo die sagen, hier, guck mal, also ich habe hier so einen geilen Magazingürtel für 3.000 Euro, habe ich den. Das ist so ein Magazingurt, da kann ich mehrere Magazine reinpacken und habe auch hinten eine Feldtasche dran. Und dann laufen die mit ihrer geilen Ausrüstung da übers Feld und dann hören die Drohne. Und alles, was die machen können, ist ihre Waffen wegwerfen, diesen Gürtel abklammen und so schnell rennen, wie sie wollen. Und das bringt aber auch nichts, weil das sind halt eine scheiß Drohne. Wenn die dich einmal haben, ist vorbei. Man sagt einmal patsch und dann war's das. Ist jetzt nicht so heroisch, Freunde. Ne? Also hört sich für mich auch nicht so heroisch an.
Ist nicht wieder so. Alman Arabica Filmempfehlung, im Westen nichts Neues.
Ja, Digga, die alle Filme über den Ersten Weltkrieg, die, oder das ist halt ein in particular sehr guter Antikriegsfilm, weil da so ein bisschen der Propagandaapparat gezeigt wird. Der
Propagandaapparat am Anfang auch noch richtig krass mit reingespielt wird, so von wegen, wie wurden junge Leute eigentlich wie wurde denen der Krieg verkauft? Ja. Und was war der Krieg dann? Das ist crazy. Also es ist wirklich fucking crazy.
Ja, und
fucking crazy.
Ja, du siehst halt Parallelen überall, wo du hinschaust, ne? Überall, wenn du derzeit die Augen aufmachst, siehst du überall Parallelen, überall. In Deutschland ist alles plakatiert mit irgendwelchen Bundeswehrplakaten, wo gezeigt wird, wie krass doch die Bundeswehr ist und wie cool das ist. Mit TikTok habe ich nichts anderes mehr als Lady Gaga mit Just Dance Remixes zu Bundeswehr-Panzerfahrern, die da unterwegs sind. Das ist kein Scheiß, schön. Alter.
Schön. Ich finde das schön. Ich muss aber sagen, Alman Arabica ist ein Friedenspodcast für den Frieden. Trotzdem distanzieren wir uns von Sarah Wagenknecht und dem Bündnis Sarah Wagenknecht ganz besonders.
Aber nicht nur Distanz, sondern ich glaube, das ist noch nicht mal notwendig, dass man sich da distanziert.
Doch, es ist notwendig. Ich distanziere mich da einfach von, weil wenn man Frieden sagt, wenn man in 2025 Frieden sagt, dann muss man leider auch diese komischen Vollkommenspinner, diese Befriedungsleute, die komplett Frieden um jeden Preis, Frieden auch in der Ukraine übrigens, die sollen endlich aufhören zu kämpfen. Ha. So, weißt du, solche Leute.
Sarah Wagenknecht ist ja nicht am Frieden interessiert.
Sarah Wagenknecht ist daran interessiert, die nächste oppositionelle Position zu haben, ohne überhaupt irgendwas politisch an realpolitischen Ansätzen zu verfolgen.
Sarah Wagenknecht ist vor allem dafür bekannt, dass sie versucht, irgendwelche reaktionären Geister in Deutschland abzugreifen, die in ihren Matschbirnen den Gedanken haben, dass der Sprit teuer ist, weil da ein Krieg läuft und deswegen aus ihren ich will es noch nicht mal nationalistischen Gründen, sondern diesen pseudonationalistischen Gründen eine Friedensbewegung vorantragen, die sich dann komischerweise darauf konzentriert, Putin als unseren Freund zu bezeichnen. So wie gesagt. Naja.
Ja.
Das Shoutout an Sarah Wagenknecht.
Darum Alman Arabica für den Frieden. Ich will Alman Arabica für den Frieden, und weil wir heute das Intro nicht abgespielt haben, möchte ich auch schon erkennbar zeigen, es gibt Frieden im Nahen Osten, ein Teil Frieden im Nahen Osten, nämlich der große Friedenspräsident im Friedensregime USA hat mit dem Mullah-Friedensregime im Iran und dem Friedensregime im Israel Frieden geschlossen.
Ja.
Es gibt einen Waffenstillstand, der bekannt gegeben wurde. Es wird jetzt wohl heute im Laufe des Tages einen Waffenstillstand geben, der diese friedlichen Nationen, diese sehr friedlichen Nationen, die zum Frieden aufrufen wird. Ne? Der Frieden ist gewährleistet. Dafür hat es nur Angriffe gebraucht. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Wer hätte das gedacht? Ne? Toll. Toll, toll, toll. Ne? Muss man auch mal sehr positiv hervorheben.
Ich glaube nicht daran, dass das einen Frieden gibt. Ich glaube, glaubst du, dass die Leute Interesse daran haben?
Naja, also ich glaube, das Mullah-Regime hat definitiv Interesse daran. Ja. Also die wurden ja vollkommen hops genommen. So, Russland kann nicht kommen, keiner kann kommen. Alle haben so ein bisschen ihre eigenen Kriege, ne? So auf Syrien-Basis angelehnt. Da war das ja auch mit dem Assad-Regime,
ja,
das dann auf einmal ganz isoliert und alleine da stand. Und nachdem Israel die gesamte Verteidigungslinie der Luftverteidigung und sowas eingenommen hat und dann am zweiten Tag oder am ersten Tag sogar noch gesagt hat, ja, wir haben jetzt übrigens LOL-XD, wir haben die Lufthoheit. Keine Ahnung, was mit dem Iran ist, aber ist auf jeden Fall nicht so gefährlich, wie wir dachten. Und jetzt hat das Mullah-Regime ja keine Wahl. Was sollen die machen?
Na, die haben ja sozusagen zwei große Verbündete, die in Frage kämen, wovon einer gänzlich wegfällt, weil er sich noch nie in solche Situationen eingemischt hat, ne? Und das Russland und China, zu denen hegen sie ja ganz gute diplomatische Beziehungen zumindest, ne?
Ja, ich fand, das Witzigste fand ich, dass Russland dann vor laufenden Kameras gesagt hat, also dieser völkerrechtswidrige Angriff Israels, es ist total unprovoziert, es gibt keinen Grund, diese Nation zu überfallen.
Die Leute sind komplett wahnsinnig und wirklich, wirklich komplett durch in der Birne.
Das ist crazy.
Wirklich, die Reihenfolge ist stark. Staatstheater, das ist wirklich Theater gewesen. So, du musst dir vor, also wirklich, nee, du musst es dir nicht vorstellen, du hast es mitbekommen.
Es ist passiert.
Wirklich passiert, ne? Das fucking erstmal wird der Iran angegriffen, dann gibt es Gegenangriffe, dann spricht sich Wladimir fucking Wladimirovich Putin gegen den Angriffskrieg aus und sagt, völkerrechtswidrige Angriffskriege sind böse. Während er zu großen Angriffen in der Ukraine bläst wieder. Ne? Also während er einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, verurteilt er den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Israels gegen den Iran.
Ja.
Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, können wir machen. Ist aber noch nicht der Höhepunkt dieser Satire-Sendung gewesen. Denn als dann die Gegenangriffe des Irans kamen auf Israel, haben sich israelische Staatsmänner hingestellt und gesagt, Digga, ihr habt ja gerade versucht, ein Krankenhaus zu treffen, ihr Schweine. Wer Krankenhäuser
an.
Und da muss ich sagen, man darf da nicht drüber lachen, ne? Weil ist also wirklich die Memes darüber sind aus einer westlichen Perspektive schon bittersweet, wenn wir uns die hier aus unseren sicheren Ärschen irgendwo in Westeuropa reinziehen. Aber da gibt's dieses Bild von so einem Parodiekanal über das iranische Militär. Und die haben dann so ein Bild von dem Krankenhaus in Tel Aviv gezeigt, wo so eine riesige IDF-Station unten drunter gewesen ist. Haben gesagt, das ist übrigens der Grund, warum die Krankenhäuser in Angriff genommen wurden. Ich glaube, es wird auch kein, ich glaube, es könnte sein, dass ich da nicht auf dem neuesten Stand bin, aber ich glaube, es hat kein Krankenhaus in Israel erwischt, ne? Was ja sowieso immer so eine Geschichte ist, wo ich mich frage, Digga, hört doch, also Krieg ist ja sowieso schon immer schlimm genug, ne? So ein fucking der Ukraine-Russland-Krieg, der ist halt wirklich auch schon dreckig, Alter. Wie viele Leute da unschuldigerweise ihr Leben lassen mussten in der dämlichen Front auf eine ekelhafte Art und Weise, ist halt schon ekelhaft. Aber diese Nahost-Eskalation, wo hauptsächlich Zivilisten von beiden Seiten irgendwie in Angriff genommen werden, ist halt echt ekelhaft, ne?
Ja. Ich glaube, ich habe gehört, dass ein Krankenhaus getroffen wurde, auch in Israel.
Ja, getroffen, nicht zerstört, getroffen.
Ich weiß nicht, wie der Zustand von diesem Gebäude ist, aber ich meine, was gehört zu haben. Für mich ist das natürlich auch Realsatire. Ich fand den ersten Post oder das erste, was ich dazu gesehen hatte, im Zusammenhang, wenn man jetzt von Memes spricht, ist dieses Gebäude, wo israelische Raketen so in die Seite des Gebäudes eingedrungen sind und mit einem Präzisionsanschlag so eine Person in dem Haus irgendwie ausgeschaltet haben. Ja. Weißt du, so wirklich, das ist wirklich beeindruckend, könnte man sagen, wenn man so zynisch sein will und das benutzt. Weil das gesamte Gebäude an sich ja unversehrt ist. Es gibt nur diesen einen Einschlag in der Seite und da ist dann die Person irgendwie getroffen worden. Und das Meme, was ich dazu gesehen habe, was auch wirklich bitter ist, die Tatsache, wenn Israel das machen kann und sie zeigen dieses Gebäude mit diesem kleinen Loch an der Seite, warum machen sie dann das? Und sie zeigen einfach den vollkommen planierten Gazastreifen. Ja, ja. Und ich denke, holy shit.
Ich, hab, ich bin zu ja. guten, ich bin zu guten Nachrichten aufgestanden, wenn es ja. darum geht. Und zwar es gibt ja so Universitäten, wo man sagt, die sind schon so ein bisschen besser. Ne? Also man erkennt ja Universitäten, da kennt man immer daran, ob sie gut sind oder nicht, ob sie mich reingelassen haben oder nicht. Ne? Das ist so, ja. das sind so die lowest tier Universities sind die, die mich haben tatsächlich studieren lassen. Da kann man sagen, die sind ganz unten. Das hat jeder geschafft. Ne? 3,6er Abitur, Freunde, ich war kaum anwesend, wenn du mich nimmst, ne, und ich da studieren darf.
Dann nimmst du alles.
Dann nimmst du fucking alles, ne, das ist so Low Tier. Dann gibt es so die so ein bisschen besseren, ne, die sind aber immer noch nicht gut, die sind immer noch sehr beschissen. Und das sind die, die mir zumindest eine Absage geschickt haben. Also, und das sind auch viele, ne. Viele haben mir Absagen geschickt, weil sie gesagt haben, nee, also tut mir leid, aber wir haben halt...
Bitte nicht.
Ja, wir wollen sie nicht. Haben sie zumindest geantwortet.
Wir wollen sie nicht, denn wir wollen Leistung.
Das richtig. Oder wir wollen nicht zumindest Leistung, wir wollen zumindest sowas wie einen Hauch von Anwesenheit. Und deswegen können wir sie hier nicht gebrauchen. Die haben zumindest geantwortet und eine Absage geschickt. Die sind ein bisschen besser als die, wo ich studiert habe. Und dann gibt's die, die haben noch nicht mal geantwortet. Ne? Und da könnte man sagen, das sind die angesehenen Universitäten. Ich habe mich beispielsweise für ein Literatur- und Germanistikstudium in Weimar beworben und für Jura in Freiburg und irgendwas in Tübingen habe ich mich auch beworben. Und da habe ich noch nicht mal Antworten gekriegt, da habe ich noch nicht mal die Absage geschickt, da wurde mir die Mappe noch nicht mal zurückgeschickt. Das sind schon die wirklich guten Universitäten. Und dann gibt's die Universitäten, die sind so gut, dass wenn ich mich da beworben hätte, hätten die mich erschossen. Weil es frech gewesen wäre, dass ich mich da beworben
hätte. Harvard zum Beispiel, so eine Schießung.
Harvard, genau. Und das ist ein sehr guter Punkt, dass du Harvard sagst. Weil ich habe Harvard hat am gestrigen Abend etwas veröffentlicht, wo ich dann doch schwer schlucken musste. Und zwar haben findige Wissenschaftler der Harvard-Universität haben IDF, also vom israelischen Militär, Daten analysiert und sind darauf gekommen, dass die Todeszahlen laut israelischem Militär jetzt bei 400.000 toten Palästinensern sein müssen. Mhm. Also das sind die offiziellen Zahlen von der IDF. Mhm. Die werden zwar so nicht veröffentlicht, aber das ist das, was man aus den Daten ziehen kann.
400.000?
Ja.
400.000? Alter, von was sind so die spekulativen Zahlen im Gazastreifen? Ich habe immer so 50.000 gehört.
Nee, die 50.000 sind die offiziellen Zahlen vom Gesundheitsministerium. Also das Gesundheitsministerium oder die Zahlen des Gesundheitsministeriums sind immer die, wo man sagt, das sind Hamas-Zahlen. Also ist ja so, ne, die Hamas hat ja die Hand über Gaza und das schon seit einem Jahrzehnt. Das bedeutet, dass die allermeisten Einrichtungen, ne, ob jetzt Bildungseinrichtungen oder Gesundheitseinrichtungen, entweder unter PLO oder Hamas Obhut stehen, und da kann man nun mal nichts dran ändern. Und das Gesundheitsministerium oder viele Einrichtungen des Gesundheitsministeriums, unter anderem eben auch diese Krankenhäuser, die dann die Todesopfer dokumentieren, die sind Hamas geführt, und deswegen kommen die Leute und sagen, nee, den Zahlen darf man nicht vertrauen, weil das sind Hamas-Zahlen. In der Vergangenheit hat sich allerdings herausgestellt, dass diese Zahlen oftmals sehr richtig gewesen sind und auch israelische Einrichtungen, ob jetzt Militär oder Geheimdienst arbeiten oder Regierung arbeiten dann mit den Zahlen, und da gab es noch nie irgendwelche Probleme. Also das scheint schon Hand und Fuß zu haben, was die da gemacht haben, und die sind bei 53.000. Und dann gab es ja diesen
Kannst du mir mal sagen, auf welchem Dokument ich das finde, wenn ich da raufgehe? Weil das sind ja drei Dokumente.
Ach so, ja, das in der ersten hast du die komplette Description. Mhm. Also da wird so gezeigt, okay, worum sieht's aus? Wo haben sie die Analysedaten her? Dann hast du in dem zweiten, wenn du das downloadest, hast du dann die No-Go-Zahlen. Und warte mal, ich kann dir auch einfach hier die Zusammenfassung schicken. Das habe ich auch irgendwo... Hier, da siehst du, da ist ein Artikel, der den schon zusammenfasst. Also weil das ein Harvard Report ist, sagen die nicht, das sind Todeszahlen, ne? Weil das wäre unseriös. Die sagen, dass die fehlen. Das ist so die wissenschaftliche Bezeichnung, ne? Also 377.000
Missing Palästinensers im Gazastreifen.
Genau. Also die Zahlen oder die Berichte der IDF zeigen, dass 377.000 PalästinenserInnen fehlen. In Anführungsstrichen. Das ist natürlich ein bisschen morbide und pervers, das als Fehler, diese Menschen als fehlen zu bezeichnen, aber das ist so der wissenschaftliche Weg. Ne? Also du hast die erheben ja immer so, die machen ja so Risikoeinschätzungen und sagen, okay, hier leben so und so viele, da leben so und so viele. Und wenn man diese Zahlen, und an die sind die gekommen in Harvard, wenn man die miteinander abgleicht, dann wird man feststellen, dass dass da eben 377.000 jetzt irgendwie in den letzten 20 Monaten verschwunden sind.
The current system fails to support the 1.85 million accounted for, let alone the 377.000 missing Palestinians in Gaza Strip. Also fehlen ist halt echt ein sehr wilder. While the legal violations are stark, a deeper look at the population figures cited within the report reveals a demographic horror story that has, until now, remained buried in the rubble, a population gap of nearly 400.000 people. Digga, wo sind, also, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute wahrscheinlich auch geflohen sind in selbst über geschlossene Grenzgänge, so, vollkommen möglich. Aber nicht in diesem Ausmaß, nicht in dieser Größenordnung. Also nicht.
Naja, du hast ja diesen.
What the fuck?
Ja,
where diesen, are the missing 377.000 Palestinians? Holy shit.
Du hast ja diesen Lancet Report, ne? Und in diesem Lancet Report wurde so ein bisschen aufgezeigt, okay, wie viele Gesamtopfer gibt es in Kriegen oder gab es in Kriegen und was ist so der Schlüssel, den man da verwenden kann? Und da hat man halt herausgefunden, dass die offiziellen, also diese 53.000 sind nur die direkten Todesopfer quasi, die dokumentierten. Ne? Also wenn du eine Kugel gefangen hast und bist dann ins Krankenhaus gekommen und hat man da den Tod festgestellt, dann gehörst du zu den 53.000 offiziell dokumentierten Toten. Die Leute, die natürlich dann nicht zu diesen 53.000 Toten zählen können, weil sie halt nie in ein Krankenhaus gekommen sind, sind die, die in die Luft geflogen sind, die zerbombt worden sind, die irgendwie unter dem ganzen Schutt begraben worden sind, wo man ja auch irgendwie fairerweise davon ausgehen muss, dass das einige sind. Ne? Ich meine, du hast Bilder des Gazastreifens angesprochen. Da ist nicht mehr allzu viel, was aufeinander steht. Und da werden Zehntausende werden dann irgendwie in den Ruinen noch begraben liegen. Und nicht zu vergessen die humanitären Katastrophen und die daraus resultierenden Toten, ne? Ob jetzt Verhungerte, Verdurstete, die in irgendwelchen Erkrankungen gestorben sind. All diese Zahlen, all diese Todesopfer sind ja auch Opfer dieser militärischen Spezialoperation, nennen wir es mal. Und auf der anderen Seite hast du dann Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die versuchen, da irgendwie so einen Schlüssel draus zu ziehen. Und da ist der Lancet drauf gekommen, dass wenn man konservativ rechnet, also wenn man wirklich konservativ rechnen möchte, nimmt man so einen Schlüssel von 4. Also für jeden direkten Toten nimmt man das Vierfache und hat dann die tatsächlichen Todesfälle. Es gab Kriege, die besonders brutal geführt worden sind, was so zivile Opfer angeht. Und da geht man vom Schlüssel von dem 15-fachen aus. Also man nimmt dann die offiziellen Zahlen mal 15 und das ist dann das, was tatsächlich passiert ist. Und ja, je nachdem, welche Spanne man da nimmt, kommt man natürlich auf die unterschiedlichsten Opferzahlen. Jetzt haben wir hier mit 377.000 fehlenden PalästinenserInnen zumindest einen Orientierungswert, dass da, also die müssen ja also irgendwo
ich
muss, sein.
Ich,
ja.
ich suche die ganze Zeit nach der Zahl in dem Originalreport, aber ich finde sie nicht. Ich finde die Zahl in dem Artikel, aber ich finde sie nicht in dem Originalreport. Woher kommt diese Zahl?
Pass auf, du hast eine Populationsanzahl, eine dokumentierte Populationsanzahl von 2,25 Millionen PalästinenserInnen. Ne? Mhm. Laut Erhebung von vor 20 Monaten, also 2,227 Millionen. Und in der derzeitigen Auflistung sind es 1,85 Millionen. Also du hast 1 Million in Gaza City, 500.000 in Mawasi und im Zentrum direkt 350.000. Und wenn man die addiert, dann ist man bei 1,85 Millionen.
Die, aber wo macht das der Report?
In der zweiten, in dem zweiten.
Ah, warte mal, dann, ach so, dieses, okay, gut, dann, das ist der Grund, warum ich das nicht sehe, aber was ist das denn für eine, was ist denn Keyhole Markup Language? What the fuck
ist das? Ja, Digga, das sind Harvard-Wissenschaftler, Junge. Ich könnte jetzt auch versuchen, das zu erklären, aber ich check's wahrscheinlich auch nicht so ganz. Ne? Das ist nochmal eine ganz eigene Wissenschaft.
Alter, ich mach mal den Editor auf. Ja, das ist halt, also es ist nicht, also für, es tut mir leid, ich kann das nicht mal überprüfen. Also ich weiß, in dem Report, den man lesen kann, ich weiß nicht, woher die das ziehen, der Report, den man lesen kann, ist vom 1. Juni 2025. Ne? So. Mhm. Das ist der Israeler-American Aid Distribution.
Wenn du auf wenn du in die erste, in den GAP reingehst, ne? Also das erste Textfile. Und wenn du dann oben auf Seite 4 gehst,
ja.
Da siehst du unten die Karte, ne? Also die Locations of Aid Compounds within Gaza Context. Und da sind die Einwohnerzahlen drauf. Siehst du das?
Auf der Karte selber?
Genau.
Hier, Gaza City 1 Million, Central 0,35 Million und Mawasi 0,5 Million.
Genau, und das ist eine Erhebung, die das israelische Militär gemacht hat. Und da zeigen die so ein bisschen die aktuellen Bevölkerungszahlen. So, und dann hat man jetzt, also ist jetzt auch nicht schwer herauszufinden, hat man dann gesehen, okay, wenn das israelische Militär mit diesen Zahlen arbeitet, ne, und wenn man die addiert, dann landet man bei 1,85 Millionen. Ne? Gaza City 1 Million, im Zentrum 350.000 und Mawasi unten bei der Grenze in Rafah ist man noch bei 500.000.
Ja.
Davor, vor dem 20. Oktober, war man bei 2,225 Millionen PalästinenserInnen. Also, wo sind die fehlenden 400.000? Das ist so das ist jetzt die Frage, die man daraus ziehen kann.
Tatsächlich, ja. Also ich verstehe jetzt zumindest, was dieser, also der Report selber nimmt nur diese Informationen und konzentriert sich dann nur so ein bisschen auf die katastrophalen diese Hilfssituation auch noch, ne? Dass da Leute einfach gar nicht rankommen, okay.
Genau, der sagt einfach auch, dass es, also der stellt sich so ein bisschen der Herausforderung und der Verantwortung, dass da humanitäre Hilfe geleistet werden muss. Und innerhalb dieser Erhebung, bedauerlicherweise, kann dann festgestellt werden, dass eben auch
crazy
ein paar Menschen fehlen. Da
fehlen halt wirklich Leute. Alter, also ich meine, das ist natürlich, also das ist, Alter, fuck, Alter, das ist eine richtig hohe Zahl. Oh mein Gott. So, wir reden hier von einer Zahl, die deutlich über die offiziellen Zahlen hinausgeht, aber ist auch nachvollziehbar, also es ist grundsätzlich erstmal nachvollziehbar, warum sie höher ist. Ne, weil die Zusammenhänge, die du gerade beschrieben hast, logischerweise Konsequenzen des Krieges sind, aber nicht Konsequenzen einer Kriegsverletzung oder eines direkten Beschusses. Aber natürlich Wasser, Hunger und Geröll, ja, Verletzung, ja. Krankheit. All das wird natürlich auch Todesopfer nach sich ziehen. Und das, Alter, die potenzielle Höhe von 377.000 Leuten, die da im Raum steht, ist ja fucking insane. Das ist ja crazy.
Ja, hoffen wir, dass diese Zahlen einfach falsch sind. Hoffen wir, dass, wenn sie richtig sind, davon echt viele vielleicht irgendwie doch entkommen sind.
Geflohen sind.
Wohin, ja. weiß ich nicht, aber beten wir einfach, dass das irgendwie passiert ist.
Ja.
Und,
also, das ist krass.
Weil, ey, ich sag mal so, ne, wenn das Stand jetzt tatsächlich so wäre, dann sind das schon.
Das sind krasse Zahlen. Das Opferpotenzial ist in dem Fall riesig. Also riesig. Wow. Oh, cool. Ich hab letztens erst gesehen, dass die, ich weiß nicht, die UN hat das, ich weiß nicht, ob es die UN war, aber allgemein, die gab's nochmal Kritik bezüglich der Hilfslieferung.
Ja.
Und da wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die letzte vor dem 7. Oktober die Hilfslieferungssituation so war, dass am Tag 500 Tonnen Lebensmittel, waren es, ich glaube, es sind Tonnen oder Hilfsmittel, in den Gazastreifen gekommen sind. Jetzt sind es in der Woche 700. Also es ist schon, es ist einfach crazy. Also es ist fucking insane. Also es ist einfach insane, wie die Situation ist. Es ist super beschissen. Und die Tatsache, dass der Iran angegriffen wurde, hat halt auch noch den Fokus ein bisschen verschoben, ne?
Ja, glücklicherweise. Voll.
Der glücklicherweise ist es so, dass diese Waffenruhe jetzt wahrscheinlich dazu führen wird, dass das wieder sich so ein bisschen verschiebt und wir wieder mehr mediale Aufmerksamkeit auf den Gazastreifen lenken können, damit klar ist, was für Verbrechen da verübt werden und wie die Situation da aussieht und was das eigentlich, was da los ist, ne? Ja. Was da los ist und was da einfach auch die Aufmerksamkeit. Also es ist so schon schlimm, aber die Aufmerksamkeit ist wichtig. Die Aufmerksamkeit darauf ist wichtig, um am Ende sagen zu können, wie die historische Relevanz, also wie auch um das historisch einzuordnen, ne? was da passiert, ne? Dieser Völkermord, der da passiert, die auch von allen Seiten jetzt auch klar bezeichnet wird. Also wir haben die UN, die UN, die hier von Hunger, Waffe durch Hunger spricht. Wir haben sehr prominente und klare Aussagen diesbezüglich. Ne? Es ist nicht mehr so, dass wir davon sprechen können, dass die Lebensrealität im Gazastreifen durch Israel nicht eben genauso bezeichnet wird. Mittlerweile. Es hat lange gedauert, tatsächlich. Ne? Es hat sehr, sehr lange gedauert. Aber es ist, selbst die Tagesschau schreibt das. Also das ist crazy.
Ja, du musst halt bedenken, dass wir aus Völkermord irgendwie so einen juristischen Begriff gemacht haben irgendwie. Ne? Also die Leute stellen sich hin und sagen, Völkermord ist ein juristischer Begriff. Und solange es da keine Verurteilung gibt, kein Urteil, keine rechtskräftige Verurteilung Israels vom internationalen Strafgerichtshof oder internationalen Gerichtshof, also Strafgerichtshof geht ja nur gegen Einzelpersonen, aber vom internationalen Gerichtshof, sollte man das so nicht nennen. Ich persönlich sehe das auch ein bisschen anders. Ich glaube halt, Völkermord ist halt eine Bezeichnung, die ziemlich, also die auch historisch irgendwie so ein bisschen belegt ist. Ne? Es gibt diverse Völkermorde, die auch keine rechtskräftige Verurteilung irgendwie haben. Also beispielsweise wurde China auch nicht für den Völkermord an den Uiguren verurteilt.
Ja.
Die haben klar dokumentiert, bis, glaube 1984 Frauen sterilisiert, was auch juristisch eines der 5 Kriterien ist. Ne? Du greifst die Reproduktionsfähigkeit einer Bevölkerungsgruppe an, das ist Völkermord. So, Ende der Diskussion, auch juristisch, aber es kam nie zu einer Verurteilung. Also muss man da und diverse andere, ne? Also 100.000 andere Völkermorde sind, da gab es nie eine Verurteilung. Wenn du die Türkei fragst, was eigentlich mit
die Türkei,
verstehst du? So, das ist, es gibt halt Völkermord und Serbien, ne? 1999. Es gibt Völkermorde, die, wo es keine Verurteilung gab, die trotzdem so benannt werden und so benannt werden sollten. Und dieser Fokus auf diese juristische Ebene ist dann auch so ein bisschen wahrscheinlich propagandistisch. Man möchte das eben so nennen. Mir ist es auch scheißegal. Ich nenne es einen Völkermord. Wenn einer sagt, es gab keine Verurteilung, sage ich, ja gut, dann ist halt eine ethnische Säuberung. So kann man es auch nennen. Das ist kein juristischer Begriff, aber zeigt auch ganz klar, was da gemacht wird. Du hast angesprochen mit den Lastwagenladungen, die eigentlich benötigt werden, um mehr schlecht als recht dafür Hilfe zu sorgen. Und das sind halt 500 bis 600. Die täglich da rein müssen, um die Versorgung, um die Grundversorgung von den 2,5 Millionen oder 2,2 Millionen Palästinenserinnen sicherzustellen. Mittlerweile sind es halt so knapp 50 bis 100, die, wenn überhaupt, reinkommen. Ne? Mhm. Und Verteilungsprobleme gibt es auch, logischerweise. Da ist die Organisation vor Ort nicht die beste. Muss man auch kein großer Zauberer,
klar, je verzweifelter die Leute sind, und das wird natürlich zu Chaos führen. Also das ist ja nicht bestreitbar. Es geht halt einfach um die Mangelsituation, und dann werden die wenigen Sachen, die da sind, halt in einem ganz klassischen Kriegszustand mit verzweifelten Menschen, kommt es zu Panik, da kommt es zu Gewalt, da kommt es zu so Drängeleien, ist vielleicht ein sehr harmloser Begriff, aber das ist halt ein kompletter Albtraum. Ne?
Naja, weshalb ja auch die Aktion, wo ganz, ganz viele gesagt haben, dass das so eine merkwürdige PR-Aktion gewesen wäre, ohne Sinn und Verstand, als Greta Thunberg und andere Leute da versucht sind, mit dem Schiff den Gazastreifen zu betreten. Das war, um zu zeigen, dass man als Hilfsorganisation, wenn man will, kommt man dahin. Also das wäre, die Leute brauchen da Hilfe vor Ort. Und das ist eines der, also man kann sich jetzt auf Israel konzentrieren, wenn das Leute machen, bitte, ist gar kein Problem. Ich sehe es immer ganz, als ganz sinnvoll an, da den Menschen in Not irgendwie so die oberste Priorität zu schenken. Das heißt, dass seit sehr, sehr vielen Monaten bedauerlicherweise diese Menschen Grundbedürfnisse nicht erfüllt bekommen, ob es, und da müssen wir jetzt noch nicht mal irgendwie von Nahrungsmitteln sprechen. Das ist so das, was am einleuchtendsten ist, ne? Leute brauchen was zu fressen, so ist ja klar, aber die brauchen eben auch Hygieneprodukte. Wenn du dir die Hände nicht waschen kannst, wenn du keine Seife hast und kein sonst irgendwas, dann verbreiten sich Krankheiten schneller, ne? Und überhaupt gibt es Erkrankungen, die eigentlich aufgrund von sowas wie Kernseife schon lange ausradiert sind, die eben zurückkommen, wenn du keine Kernseife hast. So, und deswegen müssen da Hilfslieferungen hin. Und um diese Hilfslieferungen irgendwie zu gewährleisten, braucht es halt entweder NGOs oder tatsächlich Staaten, die den Mut haben zu sagen, oder die Menschlichkeit haben, um zu sagen, wir scheißen jetzt darauf, wir scheißen auf irgendwelche Warnungen, wir scheißen auf irgendwelche Feststellungen, die da gemacht werden, die offensichtlich ja propagandistisch sind, und bringen da einfach Hilfe hin, weißt du? So einfach, ja, Aid, so. Brute Force, internationales Gewässer, rein da ansetzen und abliefern, was man abliefern möchte. Na, weil viele ja gesagt haben, der Luftraum ist zu riskant, ne? Sollte man nicht machen, und kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, dass der Luftraum ziemlich riskant ist derzeit. Aber die internationalen Gewässer, die zum Gazastreifen führen, sind frei. Und das wollte man eben zeigen mit diesem Schiff, ne? Also natürlich ist das, was da an Bord geladen gewesen ist, keine Verbesserung für irgendwas, ne? Das war ja ein bisschen.
Also ich muss sagen, ich fand die, also ich verstehe, warum das gemacht wird, aber es ist eine komplette, also es ist eine, das ist eine, also wenn man mir vorher die Situation beschrieben hätte, in Teilen, hätte ich gesagt, wie es ausgeht, und hätte am Ende recht gehabt.
Ja, ja.
Weil
ich muss mal gerade also gucken, das hat gerade geklopft. Gleich wieder da.
Ja, ja. Das war so ultra absehbar im Zusammenhang mit dem potenziellen Ergebnis. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, ja, hier soll natürlich Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden. Also ich weiß jetzt nicht, das war jetzt ein Tag in den Medien, also ein, vielleicht zwei. Ich habe das natürlich selber auch gelesen und behandelt. Abhängig davon, welche Medien liest, wahrscheinlich länger oder kürzer. Aber in dem Zwischenschritt oder im Mittelschritt, den ich konsumiert habe, war es nicht so lange da. Also da war es hier, da und weg, und dann hat keiner mehr darüber geredet. Das ist ja auch das Problem im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen. Es gibt zu viele Ereignisse, die Medien einfach abbilden können. Und dann gehen solche kleinen Dinge, die eigentlich unter normalen Umständen einen extremen PR-Wirkung hätten, einfach nur unter. Also das ist das Risiko einfach nicht wert. Ne? Ich glaube, die Leute vor Ort haben beschrieben, dass sie von Drohnen überwacht werden, dass ein Feuer ausgebrochen ist, dass am Ende das Schiff gestürmt wurde, dass sie festgenommen wurden, dass sie Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben. Und all diese Sachen sind ja im Zusammenhang mit dem, es ist ja ein Risiko, das eingegangen wurde. Man hat gesagt, man geht dieses Risiko ein, um Aufmerksamkeit auf diese Sache zu ziehen. Das Problem ist nur, dass die Aufmerksamkeit halt einfach nicht groß genug war, weil die aktuelle Brisanz in der Welt nicht zulässt, dass eine Nachricht länger als 5 Minuten abgebildet wird. Ja. So, das ist halt das Problem. So, deswegen macht es am Ende, ist am Ende die Frage, man kann jetzt da früher und dagegen argumentieren, dass das sinnig ist, aber ich fand's auch, hat die gewünschte Wirkung nicht erreicht. Also das Ergebnis war klar. Am Ende haben irgendwelche israelischen Hardliner Greta Thunberg ein paar Mal Antisemiten genannt, ne? Und dann war gut. So, das ist vollkommen irre. Vollkommen wahnsinnig.
Ja, ja, man darf ja nicht vergessen, dass die, also ich meine, wer geht schon davon aus, dass dieser Akt der Piraterie, ne, also wenn du auf internationalem Gewässer ein Boot stoppst, ne, so dass das irgendwie überhaupt keine Beachtung findet. So, man musste davon ausgehen, dass das so passiert. Ich glaube, da haben auch alle mit gerechnet. Ne? Ich glaube, die allermeisten haben damit gerechnet, dass
das war allen egal, tatsächlich.
Dass dieses Boot den Gazastreifen nicht erreichen wird. Davon.
Oder dass es ihnen, sobald es in der Nähe ist, dann halt entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
Ja, ja. Und dass das dann aber trotzdem so konsequent ignoriert wird, das ist schon spaßig. Ne? Und ganz im Gegenteil. Also die einzige Aufmerksamkeit, die man wirklich bekommen hat, war natürlich dann auch wieder von den Hardlinern, die sich dann auf Yasemin Acar und Ande und Greta Thunberg und so konzentriert haben und gesagt haben, ja, das sind halt Antisemiten und das sind Selbstdarsteller und denen ging es sehr, sehr gut und die wurden dann gut behandelt und dann mit Sandwiches nach Hause geschickt und dann mit so einer verfickten Gleichgültigkeit, mit der man da vorgegangen ist bei der Berichterstattung auch. Und ich meine,
aber das ist halt einfach der Zeitgeist ist so krass angespannt. Ja. Du hast einen Krieg in der Ukraine, du hast einen Krieg im Nahen Osten, du hast die angespannte Situation in Taiwan, du kannst überall, also die Berichterstattung ist so auf einem Eskalationsniveau, dass du nicht sagen kannst, dass das am Ende überraschend ist. Weil
Xi Jinping reibt sich die Hände. Was derzeit geopolitisch passiert auf diesem verfickten Planeten, ist ja eine Einladung für Xi Jinping in Taiwan vorzugehen. Was derzeit da passiert ist, du kannst machen, was du willst. Das ist so,
absolut.
So, egal welche Absprachen irgendwann mal getroffen worden sind, egal welche Versprechungen mal gegeben worden sind, du kannst einfach auf alles scheißen und niemand macht was. Es interessiert absolut gar keinen. Ja. Stand jetzt wäre ich nicht überrascht, wenn es zu einer Invasion Taiwans kommt und nichts passiert.
Genau, korrekt, dass Taiwan einfach überfallen wird und das war's.
Donald was soll Trump, Deutschland denn machen? Deutschland fährt sowieso.
Niemand kann was machen.
Ich meine, wenn ihr zu Recht für taiwanesische Selbstbestimmung seid, weil die Bevölkerung Taiwans sich über die nationalistischen Gründungszeiten und den Völkermord an den indigenen Taiwanesen erhoben hat und mittlerweile eine eigenständige, souveräne Demokratie ist, wenn ihr für diese Eigenständigkeit seid, dann fragt mal die Bundesrepublik Deutschland, wo denn unsere Botschaft ist in Taiwan.
Ja.
Und wo denn unsere...
Du kannst schon fragen, gibt es eigentlich Taiwan?
Man kann auch einfach direkt fragen, ob es Taiwan gibt. Und als ehrliche Antwort wird man bekommen, nein, gibt es nicht, weil wir verfolgen One-China-Policy. Das ist fucking die Antwort der Bundesrepublik Deutschland. Und die einzigen, die Taiwan tolerieren, aber auch nicht akzeptieren, also sie erkennen Taiwan nicht an, obwohl sie da diverse Militärbasen haben, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die wollen die Handelsroute runter nach Australien kontrollieren und die sind natürlich auch interessiert an der Chipproduktion, genauso wie China. Dazu diese historische Komponente, dass das eben so die abgeschlossene Volksrevolution ist und man dafür Taiwan benötigt. Und man hat das alles so ein bisschen ruhig gehalten. Es war eher wie so ein stiller Konflikt, der wie so ein Damoklesschwert über beiden Nationen schwingt und natürlich die taiwanesische Bevölkerung sehr viel härter trifft, weil am Ende des Tages ist es ihr Arsch, der irgendwie dann mit chinesischen Truppen vollgepackt wird. Man muss davon ausgehen, dass einfach nichts passiert, wenn Xi Jinping wirklich die Entscheidung treffen sollte, okay, jetzt gehen wir vor und machen ernst. Ne? Und das macht mir auch irgendwie ziemlich große Angst. Na, dass wir überall auf diesem Planeten Krisenherde haben, alles irgendwie eskaliert, es komplette Anarchie herrscht international, keine Ahnung, Völkerrecht interessiert uns nur noch so mäßig, ist so, ja, kann man den Begriff, kennen wir noch, aber so wirklich, was tun wir nicht und es kann gemacht werden, was will. Ne? Und das Eskalationspotenzial ist brutal. Ich habe so eine Ausarbeitung gelesen, weil ganz, ganz viele gesagt haben, das war mir vorher auch nicht klar, ne, aber es erschien mir dann logisch, als ich es gelesen habe, dass mit der Einmischung der USA in den Iran-Israel-Krieg ganz viele so ein bisschen diesen dritten Weltkrieg da wieder ihre Fantasien schürfen, ne, und sagen, ja gut, wenn die USA sich einmischt, dann gibt's dritten Weltkrieg und alle so.
Ja, das fand ich drüber, natürlich. Das ist so eine Social Media Apokalypse, die gesagt wurde, so von wegen Leute, oh ja, jetzt kommt endlich mein erster Weltkrieg. So, ey Leute, wisst ihr, was ihr da labert eigentlich?
Ja, wisst ihr, also, was ihr labert und wisst ihr eigentlich, dass wir das größte dritte Weltkriegspotenzial einige Kilometer einfach von Berlin entfernt haben?
Ja, so, also das ist.
Wenn ihr Weltkriegsfantasien malen wollt, dann lasst uns mal eher darum kümmern, dass Russland-Ukraine so ein bisschen, dass das aufhört. Lasst uns mal da irgendwie den Fokus drauf setzen, weil da haben wir wirklich Atommächte, die beidseitig erklärt haben, dass sie das Ding nicht verlieren werden. Das ist das Risiko, Alter. Wir haben Frankreich und England, die beide gesagt haben, also klar gesagt haben, sobald russische Truppen sich Kiew nähern, sind wir da vor Ort mit unseren Truppen. Wir lassen das nicht zu. Und wir haben fucking Putin, den Wahnsinnigen, der auch nicht verlieren wird. Das hat er auch mehrfach gesagt. Und das meinen die auch beide ernst. Und beide Seiten haben Atomwaffen. So, wir müssen nicht irgendwie darüber mutmaßen, was im Nahen Osten passiert und ob das irgendwie Weltkriegspotenzial hat. So, wir haben das Weltkriegspotenzial vor der Haustür, quasi.
Ja, ich finde das nicht realistisch so. Also die Weltkriegs, reagiert doch niemand. Wir haben das doch eben gerade thematisiert, ja. Ne? Die Israel planiert den Gazastreifen. Allen ist egal. Israel greift Iran an. Amerika greift den Iran an. Ist, ja, okay. Russland greift die Ukraine an. Wirkliche Mobilität. Wir haben am Anfang Helme geschickt. So, die Leute sind. Die Leute haben so, also das scheint sich auch also natürlich nachvollziehbarerweise in der politischen Realität so ein bisschen abzubilden. Die Leute haben eine Angst vor dieser Eskalation und darum wird die Eskalation auch nicht stattfinden. Ja. Also nicht, weil das Potenzial nicht da ist, sondern weil die Leute die ganze Zeit sagen, ja, wir wollen aber nicht den Dritten Weltkrieg. Und wir wollen aber nicht den Dritten Weltkrieg und darum haben wir die Ukraine am Anfang noch nur mit Helmen unterstützt. So, wir wollen ja nicht den Dritten Weltkrieg, deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Alter, Putin, was ist denn, das ist ja dem, was soll der denn machen? Also das ist das Absurde, ne? Beispielsweise in der Ukraine. Am Anfang, und das hat der Ukraine-Krieg sehr gut gezeigt, standen wir an einem Punkt, wo das losging und dann hieß es, oh mein Gott, Putin, übelst krasses Militär, der fährt in 3 Tagen darüber. Der fährt in 3 Tagen über die Ukraine und dann ist es over. Und das ist einfach russisches Staatsgebiet. Eine Woche später, nachdem in Twitch-Titel reingeschrieben wurde, Kiew fällt heute Nacht, ist Kiew halt nicht gefallen. Und ein Jahr später immer noch nicht. Jetzt haben wir da so eine feste Frontlinie, die sich bewegt, aber eben nicht in der Geschwindigkeit, in der man annehmen würde, dass es eine Militärmacht wie Russland jemals zulassen würde. Und jetzt Jahre danach müssen wir uns doch alle vor Augen führen, ey, Russland ist eine Variante des Irans. Das ist einfach bla bla bla, viel alter Schrott, viel altes Militär, aber nichts davon ist dazu in der Lage, ein Land wie die Ukraine einzunehmen. So, Russland ist an einem Weltkrieg. Ey, wenn Russland Nation gegenübersteht, die halt ein bisschen potenter sind als das, was die Ukraine war. Wie soll das denn aussehen? Wie soll das denn aussehen? Die scheißen sich doch da gerade seit Jahren ein.
Ey, Diggi, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich müsste hier wirklich spoilern, ne? Wir sind beides keine Militärexperten, glaube ich, ne? Wir haben einiges an.
Nee, sind wir nicht, aber wir können doch die Realität akzeptieren.
Einiges an Call of Duty haben wir auch schon zusammengespielt gegen Bonjour.
Und Counter-Strike. Ne?
Und Counter-Strike, ja. Da sind wir ganz gut. Aber man muss, wie du gesagt hast, man kann ja die verfickten Augen aufmachen. So, diese ganze Angstmacherei, die derzeit gemacht wird vor Russland, wie stellt ihr euch das vor, dass die seit fucking über 3 Jahren an der Ukraine scheitern? Weil die den Großteil ihrer militärischen Macht irgendwie zurückhalten für Deutschland oder wie?
Ja, es ist vollkommen wahnsinnig.
Ich möchte zum Ende hin noch eine Leseempfehlung geben, beziehungsweise eine Empfehlung über etwas, wo ich auch keine Ahnung von hatte. Und manchmal ist ja erfrischende Ehrlichkeit ist ja oftmals nicht gewünscht. Ne? Man darf sich ja nicht in die Öffentlichkeit stellen und sagen, Digga, ich hatte keine Ahnung davon. Du hast doch bestimmt schon mal die Bilder gesehen vor der islamischen Revolution aus dem Iran, ne? Diese Bilder, wo Frauen westlich angehaucht ohne Kopftücher unterwegs sind und augenscheinlich ihren Spaß haben. Und dann kam die islamistische Revolution und alles ging den Bach runter, ne? Hast du schon mal von Operation Ajax gehört? Sagt dir das
noch
was?
Nie.
Noch nie, ne?
Ajax klingt wie eine Versicherung.
Ja, klingt wie eine Versicherung oder ein Kloreiniger, ne? Oder Fußballverein aus den Niederlanden, Ajax. Ajax Amsterdam.
Stimmt, Ajax Amsterdam.
Ja. Operation Ajax ist eine mittlerweile offengelegte Operation des CIAs, als die Mohammed Mossadegh gestürzt haben, 1953. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wer ist das überhaupt? Mohammed Mossadegh, wer ist das? Ja, das ist ein demokratisch gewählter Politiker, der kommt eher aus so einem, ja, würde eher sagen, klassisch bürgerliches Lager, ne? Also kein Islamist, aber jetzt auch kein besonders progressiver. Allerdings hat er Folgendes gemacht. Der hat das iranische Erdöl verstaatlicht. Und das war bis zu Mohammed war das in den Händen einer gut bekannten Firma, British Petroleum, kennst du wahrscheinlich, BP.
Ja.
So, und dann hat also dieser kleine Schlawiner hat sich also entschieden, das iranische Erdöl BP aus den Händen zu reißen. Und dann haben England und Amerika gesagt, so kann das nicht sein. Und dann haben die mit einem Putsch, haben die den gestürzt und haben einen Vasallenstaat installiert, der dann 1979 von Islamisten gestürzt wurde. Das kriegt das Ganze schon wieder eine andere Perspektive. Ich habe das so nicht gelernt. Ich dachte immer, dass der Iran so ein freies, geiles Land gewesen wäre, bis dann die böse Religion kam. Und jetzt müssen wir gegen die böse Religion kämpfen. Und das mit der bösen Religion, da sind wir uns ja einig, ne? Also, das ist keine Ahnung, regressive Islamisten. Und dass das Mullah-Regime jetzt nicht so wirklich in irgendeiner Form für Werte einsteht oder unterstützt werden sollte oder sonst irgendwas. Aber wie es überhaupt dazu kam, dass irgendwelche Islamisten in der Lage gewesen sind, einen Staat zu stürzen, habe ich auch nichts. Also Operation Ajax, falls ihr da was drüber lesen wollt, so hieß das. Ne? Ist auch mittlerweile. Ja,
die Installation, also der Iran ist kompletter Fiebertraum, die Installation des westlich freundlich gesinnten Schahs, ne?
Ja.
Der 1979 dann abgesägt wurde, dann kamen die fundamental religiösen Mullahs, die dann halt aus einem freundlich gesinnten Iran ein feindlich gesinntes Iran konstruiert haben mit einer USA-Feindlichkeit, Israel-Feindlichkeit und seitdem haben wir den Salat. Aber das ist alles Interventionismus. Das ist alles
diese Schah-Diktatur, ne, die ist in erster Linie gegen die Kommunisten vorgegangen, ne? Also die Linken, die Kommunisten und sämtliche andere oppositionellen Kräfte, so diese Tudeh-Partei zum Beispiel, die auch irgendwie so eine demokratische, bürgerliche Bewegung gewesen ist, die wurden alle vom westlich sehr geneigten Schah, der dann auch wieder British Petroleum gesagt hat, nee, ist schon gut, was ihr hier macht. Und das mit der Verstaatlichung nehmen wir mal ganz schnell wieder zurück, ne? Da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Da wurde gegen vorgegangen. Und das hat überhaupt dann erst ermöglicht, dass islamistische Kräfte sich in dieser Form dann positionieren konnten. Ne? Und am Ende des Tages führte das natürlich dazu, dass IranerInnen jetzt keine große Liebe für den Westen empfinden. Und jetzt haben wir den scheiß Schlamassel.
Sie haben halt, das ist ein doppeltes Problem. Sie haben nicht nur keine Liebe für den Westen, sondern sie haben auch eine es gibt ja immer diese Aussage, man muss es aus intern heraus, also es muss aus dem Land heraus ein Regime-Change kommen. Aber der letzte Regime-Change hat halt dazu geführt, dass es jetzt ist, wie es ist. Und der Regime-Change davor hat es auch nicht besser gemacht. Das heißt, die Motivation, den Regime-Change irgendwie durch interne Kräfte vorantreiben zu lassen oder durch die Bevölkerung, ist generell gegen Null, weil die Leute nur schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Die denken sich, ja, es stimmt, es ist jetzt schlecht, aber das nächste Mal könnte es schlechter werden. Und das ist halt amerikanischer Interventionismus. So, funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ja. Was auch nicht funktioniert, ist, dass ich hier noch länger bleibe, weil ich.
Nee, ich muss auch los, aber ich habe ja gesagt, Buchempfehlung, ne? Stefan Kinzer hat das geschrieben. Ja. All the Shah's Men, an American Coup and the Roots of Middle East Terror. Ist ein Buch. Ja. Leider gibt es leider nicht auf Deutsch. Also ich habe es nicht auf Deutsch gefunden. Kann sein, dass es irgendwo eine Übersetzung gibt, aber ich habe es im Englischen hier. Ist ein Buch aus 2003, wo so ein bisschen der Iran und die Geschichte des Irans beleuchtet wird. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ist auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. Sehr einsteigerfreundlich und vor allem auch richtig schön anti-amerikanistisch. Ne? Das ist ja uns besonders wichtig. Nee, ist es nicht. Ist tatsächlich nicht. Ist so, ich habe mich an vielen Stellen gefragt, okay, aber so wie sich das hier liest, gibt es dafür einen klaren Verantwortlichen und der wird nicht mal benannt. Also das ist alles so auf einer Metaebene quasi. Mhm. Aber sehr gut recherchiert, journalistisches Werk. Gute Darstellung von Operation Ajax.
Ajax. Das ist auch ein Reinigungsmittel, sag ich, wie es ist.
Ja.
Ajax, das ist ein Reinigungsmittel oder eine Versicherung. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, deine frühe Zeit heute, dass ich da aus dem Bett rausgepellt habe, förmlich aus der Decke rausgeholt.
Ja, hast du.
Und wir danken euch auf jeden Fall. Denkt daran, Intro für den Frieden. Unser altes Intro ist jetzt erstmal im Schrank, bis die Situation sich auf der Welt weiter entspannt hat. Und es scheint ja so zu sein, als würde die Situation im Nahen Osten sich mit Iran und so weiter jetzt tatsächlich entspannen. Es hat schon erste Wirkung gezeigt. Und wir hören uns nächste Woche vielleicht mit einem neuen Intro oder auch nicht.
Ne? Ja, mal gucken, wie es der Welt so geht. Für den Frieden. Gegen Sarah Wagenknecht, für den Frieden.
Für den Frieden gegen Sarah Wagenknecht, genau. Oh, tschüss.